Einige von euch haben mich im Vorfeld angesprochen, ganz überrascht. Oh, du predigst am Sonntag, und ich bin genauso überrascht wie ihr. Also beziehungsweise war überrascht. Das Los wurde glücklicherweise schon vor ein paar Monaten geworfen und nicht jetzt erst gerade. Ja, ich hatte da noch einige Einwände dagegen, die hat Guiton alle nicht akzeptiert. Und was mich dann inspiriert hat, war ein Vers aus dem Römerbrief. Es geht darum, dass Paulus sammelt für die Gemeinde in Jerusalem. Und er sammelt Geld bei den Christen in Mazedonien und Achaia. Und da schreibt er, sie, also die Christen in Mazedonien und Achaia, haben am geistlichen Reichtum der Christen in Jerusalem Anteil bekommen. Dafür müssen sie nun auch mit ihren irdischen Gütern aushelfen. Aha, dachte ich, es gibt also einen Austausch. Da sind Menschen, die Christen in Jerusalem, die sind auf Unterstützung angewiesen. Doro hat es gesagt, auf Hilfe. Ja. Und wir sind auf Hilfe und Unterstützung in ganz vielfältiger Weise angewiesen. Und ja, ich denke, ich nehme mal die Freiheit im Namen von uns allen, unsere ganz, ganz tiefe Dankbarkeit auszudrücken, dass ihr als Gemeinde Ja dazu sagt. Wir brauchen eine Gemeinde, wir brauchen Freunde, die uns ermutigen, die uns finanziell unterstützen. Und ja, gerade so als sendende Gemeinde, wir brauchen eine Gemeinde, die Ja dazu sagt, zu dieser Verantwortung, die sagt, ja, das ist nicht nur deine Sache, das ist unsere Sache. Und da sind wir von Herzen dankbar. Nun habt ihr ja auch sehr, sehr viel geistlichen Reichtum, an dem wir Anteil haben. Aber trotzdem hat mich dieser Vers inspiriert, mal zu gucken, gibt es denn auch bei mir in meinem Leben so etwas an geistlichem Reichtum, an dem ich euch Anteil haben lassen kann? Ich habe mich also gefragt, macht das Leben, das ich führe, mich geistlich reich? Und diese Frage konnte ich nicht anders mit einem ganz großen Ja beantworten. Und davon möchte ich einfach ein bisschen erzählen, daran möchte ich euch heute Anteil nehmen lassen. Es geht also um mein Reichtum. Johann Sebastian Bach hat sich damit auch schon befasst, er hat eine wunderschöne Kantate geschrieben mit dem Text: Jesus macht mich geistlich reich, kann ich seinen Geist empfangen, will ich weiter nichts verlangen, denn mein Leben wächst zugleich. Jesus macht mich geistlich reich. Starke und tiefe Worte. Wie erfahre ich also diesen Reichtum? Wo fühle ich mich bereichert durch die Situation, durch das Leben, das ich führe? Erstens, die Prioritäten des Reiches Gottes werden mir mehr bewusst und ich lerne, sie von den Prioritäten der Welt zu unterscheiden. Das hört sich völlig selbstverständlich an und mancher von euch sagt vielleicht, naja, das ist doch normal. Aber was mir aufgefallen ist, ist, dass das gar nicht so selbstverständlich ist. Und dass wir, glaube ich, viel öfter nach den Prioritäten unserer Gesellschaft ticken, als uns klar zu werden, wo sie eben nicht mehr mit den Prioritäten Gottes, des Reiches Gottes übereinstimmen und uns dann ganz klar daran auszurichten. Das Problem ist nicht neu. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch die Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist also nicht so, dass wenn man Christ wird, dass es dann eine Art Gehirnwäsche gibt, mein Computer ist abgestürzt vor einiger Zeit, da musste ich die komplette Festplatte löschen und alles nochmal neu installieren. Ja? Also es ist nicht so, dass das passiert, so es wird halt das System Gottes installiert, sondern es gibt diesen kontinuierlichen Verwandlungs- und Erneuerungsprozess, wo ich mir immer wieder bewusst werden muss. Wir haben uns auch bei den Missionstagen auch ausgetauscht über Kultur. Was ist Kultur? Und Kultur ist halt das, was man allgemein so macht in einer Gesellschaft und was man auch so für richtig hält. Das ist das Verhalten und die Gewohnheiten dieser Welt. Und wenn ich es mal anders formuliere, dann kann ich sagen, dass Paulus uns hier ermahnt, uns eben nicht an das anzupassen oder nach dem zu richten, was man so macht, was so unsere Kultur ist, sondern eben uns erneuern zu lassen. Kultur ist unbewusst. Das ist das, was wir mitkriegen und es wird uns in der Regel erst dann bewusst, wenn wir irgendjemanden treffen, der sich anders verhält, als wir es erwarten. Und dieses sich dem bewusst werden, wo bin ich eigentlich oder wie, in welcher Weise bin ich eigentlich von meiner Kultur geprägt Und wo steht das dem Reich, den Prioritäten des Reich Gottes entgegen? Das ist ein Prozess, der nicht automatisch abläuft, sondern wo es halt immer wieder dieses Bewusstsein machen, dieses Erneuern lassen braucht. Mal ganz kurz eine Frage, warum es überhaupt Sinn macht oder warum es überhaupt wichtig ist, sich überhaupt über Prioritäten, also das, was wichtig ist, das, was das Wichtigste ist, Prio heißt ja das Vorderste, Gedanken zu machen. Prioritäten zu kennen, abzuwägen und sich dann zu entscheiden, ermöglicht mir, Entscheidungen zu treffen, die auch langfristig noch gut sind, also nach einer gewissen Zeit. Ansonsten würde ich einfach das machen, was mir das Naheliegendste ist. Und die Prioritäten des Reiches Gottes zu kennen, ermöglicht mir, Entscheidungen zu treffen, die ich auch dann noch gut finde, wenn ich tot bin. Denn das, was aus dem Willen Gottes geboren ist, ja, was sich an seinen Prioritäten ausrichtet, das hat Bestand über diese Welt hinaus. Wer diese meine Worte hört und sich nach ihnen richtet, wird am Ende dastehen wie ein kluger Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baute. Als dann die Regenflut kam, die Flüsse über die Ufer traten, Entschuldigung, und der Sturm tobte und an dem Haus rüttelte, stürzte es nicht ein, weil es auf Fels gebaut war. Als der Sturm vorbei war, und wir wissen alle, dass es am Ende dieser Welt zu einem großen Sturm kommen wird, war das Haus immer noch da, weil es auf Felsen gebaut war. Nun baut ja niemand sein Haus auf Sand im vollen Bewusstsein, dass das nicht hält. Also so blöd kann ja niemand sein. Offensichtlich ist es gar nicht so einfach, tragfähigen Grund von nicht tragfähigen Grund zu unterscheiden. Also das, was Gott wichtig ist, von dem, ja, wo ich einfach geprägt bin, von meiner Gesellschaft, von meiner Kultur, von meiner Familie. Ich habe mal so überlegt und das, was mir bewusst geworden ist, also wenn da, wo ich jetzt lebe, da gibt es auch christliche Gemeinden und es passiert mir immer wieder, dass ich da gucke, dass ich dann denke, so wie bitte, die sind Christen und die leben immer noch diese Werte dass ihrer Kultur, halt nicht gute Werte, die leben die immer noch so weiter, also zum Beispiel der Umgang mit Wahrheit, ja, das ist in der Kultur, wo ich lebe, ist halt Wahrheit nicht das höchste Gut, sondern alles andere und da wird die Wahrheit ruhig mal angepasst. Und die Christen machen das genauso. Ja. Aber ich denke, wenn jemand von außen mal in uns reinschaut, dem wird das genauso gehen. Und ich dachte, eigentlich müsste ich den Pfarrer Hahn mal fragen, wie geht's dir da eigentlich? Wo denkst du, wo bist du auch überrascht oder vielleicht auch manchmal geschockt, wo du denkst, so wie? Ihr macht das immer noch so? Ich habe mal so überlegt, was eigentlich so die Hauptprioritäten unserer Gesellschaft sind. Und da ist mir aufgefallen, jetzt einfach auf dem Weg, wo ich unterwegs bin, dass was in unserer Gesellschaft ganz wichtig ist und nach dem sich vieles orientiert, ist Sicherheit und Wohlstand. Und da, wo ich bin, ist es ganz wichtig zu wissen, dass für Gott Sicherheit und Wohlstand nicht die Prioritäten im Leben eines Christen sind. Denn da, wo ich lebe, wenn sich Menschen aus manchen Volksgruppen, wenn die sich entscheiden, wenn die einfach einen Wunsch haben, Jesus nachzufolgen und ihn als Herrn und König anzuerkennen, dann ist es mit Sicherheit und Wohlstand erstmal vorbei. Und wenn ich dann nicht weiß, ja, Gott hat andere Prioritäten im Leben dieses Menschen, dann kriege ich, wie es ein Kollege von mir mal ausgedrückt hat, psychologische Probleme und irgendwann auch theologische Probleme. Und ich muss wissen, wenn ich in so einer Kultur das Evangelium weitergebe, dann muss ich wissen, Jesus ist es wert, das zu verlieren. Das heißt nicht, dass Sicherheit und Wohlstand nichts Gutes sind. Ja, und ich finde das, ich genieße das sehr, mich dann auch wieder wo zu bewegen. Aber es heißt, dass wir kein Anrecht darauf haben. Nun ist es ja, hier in dieser Gesellschaft ist ja, wenn wir Jesus nachfolgen, wir können das in aller Freiheit tun, wir verlieren auch nicht unsere Arbeit, wenn unsere Nachbarn das rauskriegen oder unser Chef das rauskriegt. Und das ist ein ganz, ganz großer Segen. Aber es gibt auch bei uns Situationen, wo das beeinträchtigt oder bedroht ist, zum Beispiel durch Krankheit oder wenn eine Firma Konkurs geht. Und ich habe gemerkt, dass dann manchmal oder oft diese Frage, warum oder dieses Aushalten müssen, dass Gott das nicht sofort wieder irgendwie gut macht, dass das zu einer richtigen Last wird im Leben eines Menschen. Eine Last, die ein vertrauensvolles Weitergehen einfach im Glauben, im Vertrauen auf Gott sehr, sehr mühsam macht. Und mir echt so mein Leben hat es leichter gemacht und das empfinde ich echt als Reichtum, dass mein Blick oder mein Verständnis immer wieder geschärft wird, worum geht es Gott einfach, was sind seine Prioritäten. Es gibt Situationen, wo ich das, so ganz Alltagssituationen, unser Alltag ist ja sehr, immer sehr ungeordnet, würde ich mal sagen, und unvorhersehbar, wo ich das sofort erkenne. Zum Beispiel, die Regina hat mir erzählt, ihre Tochter, als die bei uns im Land war, die hat eine Stunde gebraucht, um ihren Führerschein umschreiben zu lassen. Ich habe 3 Tage dafür gebraucht. Und das ist ja jetzt nicht so, dass Gott mich weniger lieb hat. Ich bin halt zum ersten Mal auf dieses Amt gegangen und dann irgendwie fehlte mir irgendwie ein Zettel und dann bin ich zum zweiten Mal dahin gegangen und dann habe ich da gewartet und bin mit jemandem ins Gespräch gekommen, der Pilot ist, und irgendwann, nachdem wir 2 Stunden gewartet haben, stellte sich heraus, dass die Sekretärin heute krank ist und dass wir morgen wiederkommen müssen. Ja, ist halt so. Und dann haben die mir angeboten, der Pilot und sein Fahrer haben mir angeboten, dass sie mich mit in die Stadt nehmen. Und ich weiß nicht mehr, worüber wir uns genau unterhalten haben und wie wir darauf gekommen sind. Aber als ich ausgestiegen bin, sagte dieser Pilot: "Thank you for strengthening my faith." Danke, dass du mich in meinem Glauben ermutigt hast. Gott war ganz klar, hatte nicht die Priorität, meine Zeit effektiv zu nutzen, sondern diesen Menschen in seinem Glauben zu ermutigen. Es gibt Situationen, wo ich das nicht so quasi so direkt gezeigt bekomme, sondern wo ich einfach vertraue. Aber in allem merke ich eins immer wieder, was Gott ganz, ganz, ganz wichtig ist. Und zwar sich mir zu offenbaren, wahrhaftig zu offenbaren, mir sein Wesen tiefer zu zeigen. Und ich glaube, es ist eine menschliche Eigenschaft, dass wir uns immer versuchen, ein Bild voneinander zu machen, aber auch ein Bild von Gott. Und dass er mich immer wieder in Situationen führt, wo das aufgebrochen wird und wo ich ihn tiefer erkenne und deshalb auch tiefer lieben lerne. Das ist ein ganz großer Reichtum. Und was ich immer wieder merke, ist, dass es ihm ganz, ganz wichtig ist, mich und euch dazu zu gebrauchen, sich anderen Menschen zu offenbaren. Ich bin neulich umgezogen und das erste Haus, wo ich dachte, das ist absolut perfekt und habe sofort gefunden, das hat mir jemand weggeschnappt. Und dann war ich natürlich schon enttäuscht, habe mich wieder auf die Suche begeben und da, wo ich jetzt wohne, da kriege ich so eine Ahnung, dass Gott mich dahin gebracht hat, ganz konkret wegen meinen Nachbarn, damit ich Beziehung kriege zu diesen Menschen, die jetzt meine Nachbarn sind. Und ich bete einfach darum: Herr, hilf mir, zeig mir, wie ich ihnen helfen kann, dich zu erkennen. Zweitens, die Verheißungen Gottes werden mir mehr bewusst. Verheißungen sind ein echtes Zugpferd. Ich lebe nun in einer Welt, in der Leid viel offensichtlicher ist als hier. Und das kann einen echt manchmal überwältigen, weil man so wenig dagegen tun kann. Samstags nachmittags kommen 6 Jungs aus einer sehr armen Nachbarschaft zu uns und die müssen ein bisschen arbeiten, kriegen ein bisschen Geld dafür, kriegen Essen. Und wir leben halt Beziehungen, wir lernen sie auch. Und den letzten Samstag, als ich da war, ist es passiert, dass da eine Nachbarin reingekommen ist und sagte: Ich wollte mal hören, ob hier alles in Ordnung ist, da liegt so ein kleiner Junge vor deiner Tür. Dann bin ich rausgegangen und habe tatsächlich gesehen, da hatte sich auf dem Sandberg vor meiner Tür so ein kleiner Junge zusammengerollt. Und dann habe ich meine Jungs gefragt, habe gesagt: Hey, wer hat den mitgebracht? Es passiert nämlich immer wieder, dass die Jungs aus ihrer Nachbarschaft mitbringen, in der Hoffnung, dass sie dann auch was zu essen kriegen. Und ich musste lernen, wenn ich das einmal mache, dann stehen am nächsten Tag 3 da und dann stehen 6 da und dann stehen 10 da. Und dann werden die irgendwann nicht mehr kontrollierbar, dann fangen die an, sich mit den Nachbarjungs zu prügeln. Und ich musste lernen, das konsequent abzuwiegeln. Da habe ich also gesagt: Wer hat den mitgebracht? Da hat sich einer gesagt: Ja, es ist mein Freund. Ja. Da habe ich gesagt: Hier, rausgehen, wegschicken, sonst schließe ich das Programm. Ja. Und dann gehe ich also vor die Tür und stelle auch sicher, dass er das auch wirklich macht. Diesen kleinen Jungen hat er gerade mal so angekickt und weggeschickt. Und ich sehe das und ich leide. Ich leide an dieser heillosen Welt. Und dann sich an Jesus' Worte zu erinnern: Freuen dürfen sich alle, die unter dieser heillosen Welt leiden. Gott wird ihrem Leid ein Ende machen. ich kann dem Leid dieser Welt kein Ende machen. Und es ist echt manchmal überwältigend, aber dann zu wissen, Gott wird diesem Leid dieser Welt ein Ende machen. Das lässt mich stehen, das gibt Stehvermögen und lässt mich weitergehen. Es gibt ein Lied, was ich kennengelernt habe, Standing on the Promises of Christ, My Savior. Ich weiß nicht, wer das kennt, so Standing, Standing, Standing on the Promises of Christ, My Savior. Die deutsche Version sagt, trauend den Verheißungen meines Herrn. Aber ich finde, das Englische eigentlich beschreibt es besser. Das sind die Verheißungen, auf denen man stehen kann, die einem Stehvermögen geben. Oder das, was ihr alle kennt, er wird alle ihre Tränen abwischen, es wird keinen Tod mehr geben und keine Traurigkeit, keine Klage und keine Quälerei mehr. Und da möchte ich euch auch Mut machen. Ich meine, jeder von uns ist ja im persönlichen Bereich mit Leid konfrontiert, wo Menschen sich das eigentlich wünschen. Ach, hätte mich diese Krankheit doch nicht getroffen, wäre der doch nicht gestorben. Ja? Und dann den Menschen das wieder zu zeigen, es ist keine billige Vertröstung auf die Zukunft, sondern es ist echter Trost. Ja, und dann auch mit Menschen ins Gespräch zu kommen, wie sie sich auch darauf stellen. Drittens, die Führung Gottes wird mir mehr bewusst. Auf Führung bin ich besonders dann angewiesen, wenn ich mich wo bewege, wo ich mich nicht auskenne. Da, wo ich weiß, wie der Hase läuft, da brauche ich eigentlich keine Führung. Und wenn man jetzt so in ein anderes Land, in eine andere Kultur geht, da weißt du gar nichts. Da weißt du noch nicht mal, wo du dir eine Zahnbürste kaufen kannst. Da brauchst du, und weil das jetzt nur eine Gesellschaft ist, wo, wie mein Freund immer sagt, der Informationsprozess ist nicht organisiert, da kannst du dich auch nicht selbst zurechtfinden. Ja, so wie hier, ich google mal. Ja, das geht einfach nicht. Und zu erleben, dass Gott mich in den kleinsten Dingen des Alltags führt, also zum Beispiel, ich brauchte eine Heckenschere, um mein kleines Zitronenbäumchen zu schneiden, ja, und das Problem war, dass ich jetzt auch nicht so viel Sprache hatte, um zu wissen, was Heckenschere in meiner Sprache heißt, das heißt, ich konnte noch nicht mal beschreiben, was ich haben wollte, ja, und dann zu erleben, wo du plötzlich an einem Laden vorbeikommst und da siehst du einen im Schaufenster, das ist genial, ja. Aber auch in größeren Bereichen, wo ich arbeite, wo ich wohne, da Gottes Führung zu erleben, das ist ein ganz großer Reichtum und es macht mich bereiter, mich von Gott führen zu lassen. Und ich erlebe echt immer wieder, wie Gott führt, mit was für einem Weitblick er führt, dass er Dinge eingefädelt hat. Da wusste ich noch gar nicht, dass ich jemals nach Ostafrika gehen werde. Ich habe zum Beispiel, wenn ich in der Hauptstadt bin, da bin ich immer in einem Schweizer Gästehaus von einer anderen Organisation. Das ist eigentlich nur für Mitglieder ihrer Organisation, aber die haben mich da irgendwie adoptiert. Und das ist halt Schweizer Gästehaus. Es funktioniert und es ist schön gemacht, ja. Und ich kann Deutsch sprechen. Und es liegt, wenn ich da komme, liegt abends auf meinem Bett ein Stückchen Schweizer Schokolade. Und da sagt, herzlich willkommen, liebe Sonja. Ja, das ist, wenn man halt keinen Lidl und Aldi immer um die Ecke hat, ist das toll, ja. Und dann fragte mich jemand, der Mitarbeiter, sag mal, wie bist du eigentlich zu uns gestoßen? Und dann sage ich, ja, weißt du, ich habe 2011 bei einem Kurzzeiteinsatz im Sudan eine Mitarbeiterin dieser Organisation kennengelernt, 2011. Und 2016, also letztes Jahr, habe ich einen Kurs gemacht in Korntal über natürliche Medizin in den Truppen. Und da saß eine Schweizerin neben mir und es stellte sich raus, dass das eine enge Freundin von dieser Mitarbeiterin ist. Und die sagte mir, also diese Mitarbeiterin ist mittlerweile nicht mehr im Sudan, die ist in deinem Land und ihr müsst euch unbedingt kennenlernen. Und dann hat die mir den Kontakt gegeben und dann habe ich die mal angerufen und die sagte, du, wenn du irgendwie einen Platz zum Schlafen brauchst, wenn du hier in der Hauptstadt bist, kannst du gerne immer bei uns anfragen. Ja, Gott führt im Hier und Jetzt, er führt in die Zukunft und er führt auch mit Weitblick. Ja, das ist ein ganz großer Reichtum, das zu erleben. Und ich möchte euch Mut machen, euch unbekanntes Gelände zu suchen, wo ihr auf seine Führung angewiesen seid. Dazu muss man nicht nach Ostafrika gehen, das kann man natürlich. Aber ich weiß zum Beispiel, als wir damals angefangen haben, in Freudenstadt ins Asylbewerberheim zu gehen, das war genauso. Ja, da stehst du da und denkst dann so, siehst dieses heruntergekommene Gebäude, denkst, du willst irgendwie den Menschen begegnen und betest nur, Herr, an welche Tür soll ich klopfen? Ja, und dann auch da zu merken, er bereitet Menschen vor, er führt. Oder einladen für Popcorn. Da weiß ich noch, da war ich mal mit Kati Kwiatkowski unterwegs. Und die Andrea hatte zwar so eine ganz tolle Skizze gemacht, aber ich fand, wir brauchten auch da die Führung Gottes, um irgendwelche Straßen und Wohnungen zu finden in Altenstein. Ja, und auch dann wirklich zu erleben, Herr, führe mich zu den Menschen, mit denen ich ein gutes Gespräch führen kann. Ja. Also ich mache euch Mut, euch unbekanntes Gelände zu suchen, da, wo ihr euch unsicher fühlt. Also nicht so, nicht das, was unsere Kultur uns sagt, möglichst da zu bleiben, wo es sicher ist, sondern da, ja, wo es neu ist, wo ihr euch unsicher fühlt, Gott ist treu, er führt. Viertens, meine Abhängigkeit von Gott wird mir mehr bewusst. Ich habe mich neulich mit einer Kollegin unterhalten, die ist nach 20 Jahren in Afrika mit ihrer Familie wieder zurückgegangen, und ich habe mich so unterhalten über die Vorteile des Single-Daseins. Und dann sagte ich so zu ihr, weißt du, als Single ist dir deine Abhängigkeit von Gott mehr, also bist du mehr abhängig von Gott. Und dann sagt sie, naja, in der Ehe bist du genauso abhängig von ihm, aber es ist dir als Single sicherlich mehr bewusst. Und ich glaube, das lässt sich auch übertragen auf hier in der ersten Welt leben und in der dritten Welt leben. Hier sind wir genauso abhängig von Gott. Aber dort ist es dir sicherlich mehr bewusst. Und das empfinde ich als Reichtum, weil ich dann eben auch die Treue Gottes erlebe. Wir Menschen sind ja so gepolt, dass es uns eigentlich nahe liegt, uns an was zu hängen, was sichtbar ist. Ja, das ist natürlich, weil wir sind ja Menschen. Und wenn ich mich da, also da, wo ich bin, wenn ich mich da mal so umschaue, da ist nichts. Ja, da ist wirklich nichts im sichtbaren Reich, wo ich mich oder dranhängen kann oder an den ich mich hängen kann. Ja, irgendwie Besitz oder ein Bankkonto oder Menschen oder sowas. Es gibt sicherlich Menschen, die haben Verantwortung für mich übernommen. Und trotzdem weiß ich, ich darf mich nicht an die hängen, ich darf mich nicht von Menschen abhängig machen. Denn sich von Menschen abhängig zu machen, das killt die Beziehung. Ja, das drückt der Beziehung den Atem ab. Ja. Stell dir mal vor, du sagst zu einem Menschen, also ich bin in eine Situation geraten, ich habe mich da total verfahren, ich kann das hier nicht regeln, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie es hier rausgeht, und ich brauche dich jetzt und du musst das für mich lösen. Also je nachdem, wie gut man im Unterdruck setzen und manipulieren ist, wird er das einmal machen, vielleicht auch zweimal, dreimal, und dann wird er da sagen, tschüss. Und zu Gott, ich kann immer wieder kommen. Ich kann ihm sagen, ich bin hier in was reingeraten, das überfordert mich. Sicherlich habe ich manches auch ein bisschen dumm gemacht, ja, manches ist einfach so gekommen. Und ich brauche dich jetzt, ich brauche das, ich brauche deine Lösung, ich brauche das, dass du das für mich löst. Und dann natürlich an den Punkt zu kommen, wo man sagt, Herr, egal wie du es löst, du löst es gut. Ja? Und zu erfahren, wie er es gerne macht, wie er der Vater ist, der mich dann da rausführt, das ist unglaublich. Und das stärkt, das lässt die Beziehung zu Gott wachsen. Ja. Abhängigkeit von Menschen ist eine Belastung für menschliche Beziehungen. Abhängigkeit von Gott lässt unsere Beziehung, unsere Liebe zu ihm wachsen, weil wir darin seine Treue erfahren und dann mehr über ihn staunen. Ja, mein Reichtum. Was ist mein Reichtum? Wie macht das Leben, dass ich führe mich geistlich reich? Mein Reichtum ist, dass mir die Prioritäten Gottes bewusster werden und ich lerne, sie von denen dieser Welt zu unterscheiden. Dass mir die Verheißungen Gottes bewusster werden und sie zum Zugpferd für mein Leben werden. Dass ich die Führung Gottes bewusster erlebe und ich dadurch bereiter werde, mich von ihm führen zu lassen. Dass ich die Abhängigkeit von Gott bewusster erlebe und damit auch seine Treue und ihn dadurch mehr liebe. Was ist dein geistlicher Reichtum? Wo erlebst du, dass das Leben, das du führst, dich geistlich reich macht? Ich möchte dich ermutigen, darüber nachzudenken, auch miteinander darüber in Austausch zu kommen. Und wer für sich spürt, da gibt es noch mehr, da gibt es noch Reichtümer, die Gott für mich vorbereitet hat, die vielleicht irgendwo verborgen sind. Und das möchte ich ergreifen. Dann möchte ich dir Mut machen. Lass dich nicht halten. Lass dich nicht zurückhalten von Prioritäten dieser Welt. Ja? streck dich aus, um auch Verheißungen für dein Leben zu empfangen. Verheißungen gibt es nicht nur für die kommende Welt, sondern auch für dein Leben. Ja? Und lauf los.